Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Ihr hört eine aktuelle Folge Seitenweise Glück, euer Podcast mit der Extraportion Leseliebe. Die haben wir heute natürlich auch wieder hier mitgebracht und die ist in dieser Folge, wie soll es anders sein, ganz besonders sommerlich, aber auch mit emotionalem Tiefgang, würde ich sagen. Ihr befindet euch in einer regulären Folge. Das sind die Folgen, in denen ich bin Dörte, hallo, und die liebe
Hella, hallihallo,
die mir hier startklar gegenüber sitzt im Studio. In diesen regulären Folgen besprechen wir zwei Romane, die uns neugierig gemacht haben. Und das sind diese Woche:
Weißer Sommer von Eva Pramschüfer
und von Annika Landsteiner, Träume aus Salz. Weißer Sommer erschien bei Rowohlt
und Träume aus Salz bei S. Fischer.
Und warum diese beiden Bücher, Hella? Wieso haben die uns neugierig gemacht?
Weil sie an Urlaubsorten spielen, weil sie im Sommer spielen. Und damit es nicht zu fantastisch wird, gibt es auch noch ein bisschen Krise dabei.
Schon, ne?
Ja.
Krise, aber auch emotionalen Tiefgang damit, würde ich sagen. Also es sind jetzt nicht unbedingt per se luftig, leichte, easy peasy Romance Sommerbücher, sondern wir haben auch in der Tat Beziehungstiefgang.
Genau. Wie das so ist im echten Leben.
Oh ja, das stimmt. Ja. Urlaub ist ja oft auch einfach sowohl eine Zeit der Entspannung, als auch aber eine Zeit, in der dann vielleicht Dinge aufkommen, die im Alltag dann doch etwas ja, überrannt werden oder übersehen werden oder ähnliches. So auch in diesen beiden Romanen. Ihr könnt sie beide natürlich wieder gewinnen. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal an den Rowohlt und den S. Fischer Verlag, die uns die Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt haben. Und das funktioniert so.
Ihr lauscht dieser Folge und irgendwann nennen wir ein Codewort. Das schickt ihr per E-Mail an buchclub@bilderfrau.de und mit etwas Glück werdet ihr aus dem Lostopf gezogen. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Und wenn ihr jetzt ein bisschen genauer wissen sollt, warum diese beiden Bücher nicht nur gewinnenswert, sondern auch lesenswert sind auf jeden Fall, dann erzählen wir euch jetzt einmal kurz, worum es in Weißer Sommer geht. Alma und Theo, beide Mitte 20, sind wieder da, wo alles begann. Im Haus von Almas Großeltern in Frankreich. Hier hat Alma nicht nur viele Sommer ihrer Kindheit und ihrer Jugend verbracht, hier haben auch die beiden ihren ersten Sommer nach ihrem Kennenlernen verlebt, sich immer mehr ineinander verliebt und danach festgestellt, das war nicht nur für einen Sommer, wir wollen zusammenbleiben. Also zieht Theo weg aus Frankreich zu Alma nach München. Doch jetzt, 5 Jahre später, fühlt sich nichts mehr so an wie damals. Die beiden kommen getrennt voneinander in Frankreich an. Theo schläft im Poolhaus und nicht bei Alma. Und schnell wird klar, dieser Urlaub, dieser Sommer soll Klarheit schaffen darüber, wie es mit den beiden weitergeht. Und ob es weitergeht. Denn gemeinsam und auch jeder für sich blicken Theo und Alma in diesem Sommer im malerischen Frankreich auf die Gegenwart ihrer Beziehung und sie reisen in die Vergangenheit. Und beide scheinen zu wissen, am Ende dieses Sommers wartet eine Entscheidung auf sie. War das der letzte gemeinsame Urlaub als Paar oder geben sie ihrer Liebe noch eine Chance?
Ich könnte dir diese Frage beantworten, aber dann würde ich spoilern. Das tun wir natürlich nicht, denn das ist ja eine eiserne Regel hier im Podcast. Und wann immer es geht, halten wir uns daran, dass wir nicht spoilern.
Aber dass dieses Paar mit einer ganz speziellen Dynamik dort ankommt und man weiß, dass da etwas geschehen ist, das wird ja auf den ersten Seiten schon ganz klar.
Ja, und wir arbeiten uns dann so ein bisschen dahin. Was ist denn eigentlich passiert? Warum müssen sie beiden überhaupt ihre Beziehung auf den Prüfstand stellen? Ich finde, es wird auch ziemlich schnell deutlich, der Roman ist ja aufgeteilt nach Tagen, Tag 1, Tag 2 und so weiter bis Tag 8. Es wird ziemlich deutlich, dass sie zwar beide in Frankreich sind, in diesem Haus der verstorbenen Großeltern von Alma, aber dass sie erstmal Abstand brauchen. Also der Theo zieht ins Gartenhaus, Poolhaus, weil er vorgibt, dort könne er besser arbeiten. Er ist Künstler, beide sind Künstler. Sie malt, er ist Bildhauer, Steinhauer Und unter diesem Vorwand sagt er, zieht erstmal da ein. Also die beiden brauchen ziemlich viel Abstand, das wird sehr deutlich. Und in den ersten Tagen leben sie ja ehrlich gesagt eher so nebeneinander her, wissen nicht so ganz, wie sie miteinander umgehen sollen, sehen ganz oft, was der oder die andere macht, aber so eine Konversation findet ja zum Beispiel nicht statt. Und sie fragen sich immer, was denkt denn jetzt wohl der andere und so weiter. Also man merkt schon, die Beziehung ist echt am Boden.
Ja, und die Spannung entsteht, finde ich, zum einen durch diese Frage, was ist denn da passiert? Weil man ziemlich schnell auch durch Rückblicke erfährt, wie wunderschön und wie tief und wie ja perfekt eigentlich diese Beziehung angefangen hat, halt eben in diesem Haus in Frankreich. Und man erfährt rückblickend eben aber auch zum einen, wie der Start war für beide, aber auch, wie es dann weitergegangen ist. Und da sind wir schon bei sowohl Struktur als auch Perspektive des Romans. Also wir haben eine personelle Erzählung, einmal die Sie-Perspektive, in der wir Alma folgen in ihre Erinnerungen, in ihr Gedächtnis, in ihre Träume. Eine sehr, sehr intensive Innensicht, finde ich. Also wir sind komplett in Almas Kopf und erleben diese Zeit in Frankreich nach 5 Jahren Beziehung und schauen auch zurück auf die 5 Jahre Beziehung. Und zwischendurch, nicht ganz so häufig wie Almas Perspektive, kommt aber auch Theos Perspektive und Theos Innensicht und eine R-Perspektive zum Vorschein. Und das ist aber auch so miteinander verwoben. Also was mir aufgefallen ist, ist nicht so eine klassische Struktur, dass dann da Alma drüber steht und dann eben Almas Perspektive kommt, sondern plötzlich ist halt so ein kleines Sternchen, ein größerer Absatz und dann spricht Theo. Und ich finde, das ist ganz toll, wie sich das dann auch so mosaikhaft zusammensetzt und wie man auch wieder merkt, wie in einer Beziehung halt jeder sein eigenes Erleben, ihr eigenes Erleben einfach hat, oder?
Ich finde es auch gut, dass wir auch etwas aus Theos Perspektive lernen, weil ich hatte schon den Eindruck, dass wir ziemlich geleitet waren von Alma.
Ja, wir sind näher bei Alma, ne? Aber trotzdem ist so diese Theos Perspektive so ein ganz wichtiges Schlaglicht, was nochmal, finde ich, auch so die Komplexität von so einer Beziehung und von dem, was da in 5 Jahren so passieren kann, einfach nochmal zeigt auch mehr.
Ja, und auch was bedeuten Almas Entscheidungen für Theo und wie verhält er sich dann? Und er ist ja ein durchaus zerrissener Typ. Also er ist mit seinem Vater aufgewachsen in Frankreich, hat auch bei seinem Vater gearbeitet. Und seine Mutter ist gegangen, da war er so 7. Die war auch Künstlerin und unter dem Vorwand, sie möchte sich verwirklichen, ist sie also aus dieser Familie gegangen. Sie lebt, so viel weiß Theo, wohl in Berlin, aber Kontakt haben sie nicht. Und man merkt immer schon, dass das auch so ein Thema ist, was er würde das wahrscheinlich zunächst gar nicht so sagen, dass das ein Thema für ihn ist, aber man merkt es schon. Dann verlässt er Frankreich für Alma, geht nach München und ich hatte am Anfang den Eindruck, dass das völlig okay für ihn ist. Das ändert sich im Laufe des Romans. Also Theo ist schon ein Typ, der ist ziemlich zerrissen und Alma geht ja dann auch zwischendurch wieder nach Paris für ein Auslandssemester und das macht sie ja auch so mit sich aus, ehrlich gesagt. Also Beziehungen sind ja auch Kompromisse, ne? So ehrlich muss man ja sagen. Also eine Beziehung ist ein einziger Kompromiss.
Ja, klar.
Was Schönes, ne? Ja. Also verstehe mich nicht falsch. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Theo das weiß und da mitgeht und Alma nicht so.
Also ich habe ganz stark gefühlt in dem Roman dieses immer wieder ganz viel sich fragen, was man für eine große Liebe aufgibt, ob es dann noch eine große Liebe gibt, ob eine große Liebe nicht auch ja den Raum jedem Partner gibt, sich so zu entfalten, wie er oder sie möchte. Also gerade die Kreativität und die Kunst, auch Alma ist Künstlerin, sie malt, ist so ein ganz großer Teil auch der beiden, der sie verbindet. Sie lernen sich auch eigentlich so richtig übers Zeichnen kennen, ne, dass irgendwie Alma in einem Café sitzt in diesem Ferienort in Frankreich, wo das Ferienhaus oder das Haus ihrer Großeltern ist es und wird dann zum Ferienhaus, steht. Da sitzt sie in einem Café und zeichnet und Theo kommt dazu und sie hatten sich zuerst flüchtig kennengelernt und dann ja verbinden sie sich eigentlich erstmalig über so eine kleine Porträtzeichnung und loten ganz viel miteinander, auch philosophisch, so Kreativität aus und ist das, inwiefern das Berufung ist und Beruf werden kann und so weiter und wie viel Freiheit man sich dann aber doch zum Beispiel für die Kunst, aber auch für das eigene Erleben und für das eigene Abenteuer in so einer Beziehung irgendwie nehmen kann und wie viel sie dann doch auch aushalten sollte. Ich glaube, das ist vor allen Dingen die Frage, die Alma ganz, ganz doll umtreibt. Und ich habe so ganz doll so bei dem Lesen auch so eine Sehnsucht gehabt, weil dieses Buch nicht nur toll so diesen Urlaubsort Frankreich und dieses Gefühl von einem Ort haben, wohin man jeden Sommer zurückkehrt und den man dann auch noch mit einer großen Liebe verbindet, gezeichnet hat. Ich finde, es wurde auch ganz oft so Sehnsucht, jung sein, Sehnsucht studieren und diese Phase im Leben, wo eigentlich alles möglich ist und man sich entscheiden kann, welchen Weg man so geht. Das ist auch ganz stark mitgeschwungen in dem Roman und hat bei mir auch ganz viel so zum Anklingen gebracht. Und vielleicht meinst du das mit Alma, weil natürlich Alma steht vor vielen Entscheidungen, inwiefern so sie jetzt dann nach Paris gehen kann, um Auslandssemester zu machen, wenn eigentlich Theo für sie nach München gekommen ist und so, ne?
Vielleicht hätte es den beiden gut getan, wenn sie sich mal hingesetzt hätten und gesagt hätten, okay, was erwarten wir von dem anderen auch? Was geben wir auf, aber im positiven Sinne? Also was sind wir bereit, auch für den anderen zu tun? Dann wäre das vielleicht anders gewesen. Waren sie vielleicht, also sie sind ja Anfang 20,
ja,
als die Beziehung losgeht und dann Theo auch diesen Schritt geht und dann in München Architektur studiert. Das hat ja auch nicht so super zu ihm irgendwie gepasst. Also ich hatte schon den Eindruck, dass Theo mehr in die Waagschale wirft als Alma. Oder tue ich ihr jetzt Unrecht?
Der Figur Alma.
Ja. Also ja, ich will eigentlich sagen, dass ich total, nicht nachvollziehen, weil ich war nie in der Situation, aber ich kann das, die Entwicklung, die Theo macht im Laufe der Geschichte, ich konnte das verstehen.
Ja, und ich konnte beide verstehen, aber ich konnte auch Alma verstehen. Also als ich das gelesen habe, habe ich jetzt nicht gedacht, auch Alma, jetzt gehst du ja nach Paris und der arme Theo bleibt in München, sondern ich habe eher so, mein Gedanke war ja, go girl, so man ist nur einmal jung und ist auch nur einmal irgendwie so frei. Und ich habe auch immer gedacht, ich meine, manchmal hat man ja schon vor so Fragen gestanden wie jetzt Auslandssemester, yay or nay und weißt du, im Sinne von Beziehung haben, aber ich habe irgendwie immer gedacht, wenn es sein soll, dann hält halt eben eine Beziehung das auch aus und dann macht jeder, was er gerne möchte und von Herzen ausprobieren möchte.
So muss es ja auch sein.
Ja.
So muss es ja auch sein. Ja.
Und ich glaube, wahrscheinlich war dieses Auslandssemester noch nicht mal der Knackpunkt bei den beiden.
Nee, der kam später.
Ja, der kam später und dann haben sie, glaube ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben sowohl ihre Beziehung, ihre Liebe, ein bisschen den Kampf um ihre Liebe kennengelernt, aber haben die beiden auch begleitet auf so einer Art Reise zu sich selbst. Also auch Theos Schritt dann hat ja auch was zu tun mit der Suche nach einer Mutter und weil du gerade auch die Familie von Theo angesprochen hast, auch Alma hat ja einen familiären Hintergrund, ne? Und also eine bestimmte Beziehung, die sie von ihren Eltern vorgelebt bekommen hat und eine Beziehung zu ihren Eltern, die sie erlebt. Und zum Beispiel entwickelt sie ja auch eine ganz, ganz spezielle Beziehung und eine enge und schöne Beziehung eigentlich zu Arthur, also dem Vater von Theo und so. Es spielt sehr viel auch Familie eine Rolle in diesem Roman. Also all das, was uns vielleicht auch prägt und was dann unsere Liebe und unser Lieben prägt.
Also ihre Eltern sind verheiratet, sind zusammen, aber so richtig ein liebendes Paar ist es ja nicht. Und der Vater ist eigentlich auch eher abweisend. Es gibt eine Szene, wo der Vater sie in Paris besucht. Aber das ist eher wie, also ich hatte so ein bisschen Ahnung, es ist wie so ein Business-Meeting. Man macht mal eben kurz klar, wo stehen wir hier und was wollen wir. Und Alma sagt, ich habe die und die Entscheidung getroffen. Und er sagt, okay.
Ja, und in ihrer Kreativität und so wird sie ja auch gar nicht richtig gesehen, ne, da und in ihrem Wunsch und auch in ihrem Hin- und Hergerissen sein. Sie studiert Journalismus und merkt aber trotzdem, wie viel ihr die Malerei bedeutet und auch wie gut sie das kann und traut sich nicht so richtig, das dann aber komplett als berufliche Laufbahn anzugehen, also.
Und das ist kein Wunder, wenn der Vater zu ihr sagt, ja, wenn du das machst, dann verdient sie halt irgendwie 500 Euro im Monat.
Ja.
Und wenn du sowas hörst, dass du noch nicht mal dein eigener Vater an dich glaubt.
Ja, zumindest nicht an den Teil von dir.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, ja, klar. Und dann finde ich all das, was jetzt inhaltlich sehr vielfältig, komplex und tief ist, was wir gerade besprochen haben, das wird, finde ich, einfach noch unterstrichen durch Eva Pramschüfers Sprache und ihren Erzählton. Und der hat mich von Anfang an absolut gepackt und mitgerissen, weil ich finde, sie hat eine sehr, sehr prosaische, sehr dichte und gleichzeitig irgendwie so wahnsinnig gut beobachtende und konkrete Sprache. Also ich fand diese Mischung ganz, ganz toll. Ging dir das auch so beim Lesen?
Ja, ich finde, sie beobachtet sehr scharf.
Ja, aber trotzdem, scharfe Beobachtungen können auch immer prägnant vorgetragen sein zum Beispiel. Und das gelingt ihr, aber es gelingt ihr auch, unglaublich so philosophisch und feinfühlig zu sein in ihrer Sprache und ganz tolle Bilder zu schaffen.
Ich habe mich gerade erinnert, dass ich ein Eselsohr hier reingemacht habe und wollte mal eben gucken, warum.
Ja, ich auch, Hella. Zuerst dein.
Ich habe mich an einer Stelle im Buch sehr wiedergefunden. Auf Seite 43. Da ist eine Spinne auf dem Boden. Erinnerst du dich an die Szene? Also kleiner Exkurs quasi. Also und da merkt man so, sie wohnen zwar auf diesem Gelände getrennt voneinander, aber sie brauchen sich dennoch und sie kennen sich auch sehr gut. Es geht darum, dass Theo irgendwann in die Küche geht. Die Küche ist in dem Teil des Hauses, in dem Alma quasi wohnt in dieser Woche. Und auf dem Boden steht, ich zitiere jetzt, auf dem Boden steht eins der schweren Kristallgläser, darunter ein Stück Papier. Eine Spinne sitzt am Rand des Glases, die Beine eingezogen, als wollte sie sich unsichtbar machen. Ihr kleiner brauner Körper ist eingerollt, in eine der Rillen gedrängt. Hier merkt man übrigens schon, wie detailliert das alles beschrieben ist. Auf dem Zettel steht, konnte sie nicht töten, bringst du sie raus.
Oh, ja.
Das wäre eine Szene aus meinem Haushalt.
Sehr
ich,
schön.
In diesem Fall hätte auch ich diesen Zettel geschrieben.
Ja, siehst du, so findet man sich wieder zwischen den
ja,
Zeilen.
Ja, ich mag das, wenn man so kleine Szenen hat, die man einfach so 100% versteht.
Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, also diese Beschreibung der kleinen Spinne in dem Glas und dieser ganzen Szenerie, das ist ein Beispiel für den sehr, sehr schönen Erzählton, für die schöne Sprache von Eva Bramschüfer, die, glaube ich, das Buch auch so beliebt gerade macht, weil das ist schon, ne, ist ein Bestseller und ist mir und uns viel begegnet, auch in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe noch ein Beispiel, das findet sich auf Seite 127 und das ist, finde ich, ein Beispiel dafür, was für schöne Bilder Eva Bramschüfer für ein Gefühl findet, das wir alle kennen. Ich lese mal kurz vor. Sie aßen, beschlossen danach, noch einen Spaziergang zu machen. Es wurde schneller dunkel als die Wochen zuvor und Theo gab Alma seine Jacke auf dem Heimweg. Sie hielt seine Hand und er dachte, mit Alma zu sein, ihre Hand zu halten, fühlt sich wie der Moment an, wenn man im starken Regen unter einer Brücke hindurchfährt. Dieser Moment des Friedens.
Oh ja, ich erinnere mich. Also, es ist ganz schön beschrieben und es stimmt ja auch.
Ja, absolut. Also das sind so aber einfach so auch ein paar neue Bilder und Beschreibungen für Gefühle und Momente, die man selbst so wahrnimmt, aber nicht so in eine sprachliche Form gießen könnte, wie sie das da tut in dem Moment, finde ich. Deswegen richtig, richtig schön.
Ach, es wäre so schön, wenn wir über das Ende reden können. Das machen wir gleich off the record quasi. Ja.
Das stimmt. Und ich fand aber auch, jetzt nicht inhaltlicher Spoiler, aber ein Gefühl des Endes war irgendwie versöhnlich. War das auch deins?
Es kommt drauf an, welche Perspektive ich einnehme. Also Figurenperspektive.
Aha, okay, verstehe. Okay, ja, interessant.
Aber mehr sagen wir jetzt nicht.
Wir sagen aber noch ganz kurz was, würde ich gerne, wenn du mitgehst, liebe Hella, zum Thema Frankreich als Handlungsort. Wir haben das ja auch so ein bisschen zu dem Aspekt Urlaub herausgesucht und wir haben da dieses wunderschöne, auch sehr, sehr viel und eindrücklich beschriebene Ferienhaus in Frankreich, in dem Alma ihre Sommer auch zuvor verbracht hat, also ein richtiger Sommerort für sie. Das Haus ihrer Großeltern, ihrer Familie, also ein Ort, den wir irgendwie alle manchmal haben für den Sommer. Ich finde, dafür braucht man noch nicht mal ein Ferienhaus irgendwo. Das ist natürlich, glaube ich, der expliziteste Fall, weil das dann auch immer so ein wiederkehrendes Sommererlebnis ist und eine wiederkehrende Sommererinnerung. Aber so die Erinnerung an einen Sommer oder an einen Sommerort, der ganz besonders sich angefühlt hat, wo man heute noch riecht, wie es dort gerochen hat, weiß, wie der geschmeckt hat, irgendwie so. Das ist, finde ich, immer so eine Urlaubserinnerung und die habe ich ganz toll auch in diesem Buch gefunden.
Also was ich noch schön gefunden hätte, glaube ich, wäre, wenn man noch ein bisschen mehr von drumherum mitbekommen hätte. Aber das wüsste ich jetzt nicht, wie man das in diese Handlung hätte einweben können. Also in dem anderen Buch, Träume aus Salz, ist es ein bisschen anders. Also da lernen wir noch mehr von dieser griechischen Insel kennen, auf der das spielt. Aber da braucht es das auch für die Handlung.
Ja, in dem Fall ist das Haus wirklich ein Handlungsort. Und das Haus hat ja Prolog und Epilog in diesem Roman, was ich ganz spannend finde, weil es so eine, ne, sowohl in diesem Buch vom Lesefluss her einen Rahmen schafft und das Haus aber gleichzeitig auch Rahmen für diese Liebesgeschichte eigentlich ist. Und na klar sind wir nicht nur dort im Sommer, sondern es ist klar, die haben dort 5 Sommer zusammen verbracht. Der 5. ist jetzt im Zweifelsfall der kritischste von allen. Wir reisen natürlich aber auch nach München, nach Paris. Also wir sind da noch an mehreren Orten. Beim 2. Roman, und vielleicht ist das eine gute Brücke dorthin, liebe Hella, sind wir nochmal intensiver, würde ich sagen, an einem anderen Urlaubsort, und zwar auf einer griechischen Insel. Vorher aber.
Könnte hier Werbung kommen?
Und jetzt ist die schon wieder vorbei.
Und wir sagen noch schnell das Codewort, wenn ihr gewinnen möchtet. Und zwar ist es in dieser Folge
Sommerliebe.
Ihr habt Zeit bis zum 25. Juli, wenn ihr gewinnen wollt. Schreibt uns eine E-Mail mit dem Codewort an buchclub@bildderfrau.de. Alle Infos auch noch einmal in den Shownotes.
Und jetzt reisen wir nach Griechenland und du, liebe Hella, erzählst uns einmal kurz, worum es in Annika Landsteiners Träume aus Salz denn geht.
Flo ist seit rund einem halben Jahr mit dem Amerikaner Matty zusammen. Beide wohnen in München, aber nicht zusammen. Er kam auf einer Europareise nach München und blieb. Jetzt machen die beiden eine Woche Urlaub auf einer kleinen Insel bei Rhodos. Ihr Ferienhaus liegt ganz malerisch direkt am Wasser. Es gibt auch nur 2 Ferienhäuser auf dieser Insel. Eins davon bewohnen die beiden. Und obwohl das ein wirklich traumhafter Ort zu sein scheint, kommt Flo hier nicht zur Ruhe. Sie kann nicht schlafen, obwohl es eigentlich das bequemste Bett ist und sie eigentlich überall schlafen könnte. Sie liegt lange wach oder hat intensive Träume. Fast schon so, als würde sie schlafwandeln und das Haus verlassen. In ihren Träumen hört sie sogar Musik und es fühlt sich an, als würde sie der nachlaufen. Sie ist also recht aufgewühlt und in dieser Woche erkunden die beiden, also Matty und Flo, die Insel und freunden sich mit Sophia an. Und Sophia lebt auf dieser kleinen Insel. Ihr Vater hat ein Restaurant, in dem sie arbeitet. Und egal, wo Flo und Matty auch sind, sie begegnen Sophia. In einem Café auf einer Insel, zu der sie einen Ausflug machen. Irgendwie hat man das Gefühl, Sophia ist überall. Sophia ist auch als Hellseherin bekannt, genau wie ihre verstorbene Großmutter Despina. Flo und Matty lassen sich irgendwann darauf ein. Sophia legt ihnen die Karten und dann schlägt Sophia vor, eines Abends gemeinsam Pilze zu essen. Und das ist auch der letzte Abend auf der Insel. Die Insel ist nicht namentlich bekannt. Wir wissen nur, es ist eine kleine Insel in der Nähe von Rhodos, denn dahin müssen die beiden wieder zurück am Tag nach dem Pilztrip.
Ja, und wie sie dann eben auf Rhodos ankommen, das ist, finde ich, der Spannungsbogen in dieser Geschichte. Und der Unterschied zu Eva Pramschiefers Weißer Sommer ist, finde ich, hier, dass wir die Perspektive zweier Frauen erleben. Am intensivsten die Perspektive von Flo. Ist eine Sie-Perspektive mit wahnsinnig intensiver Innensicht. Also wir träumen sogar mit ihr, wir sind in ihren Träumen und wir erleben und sehen sehr viel von Flo, nicht alles, aber viel. Und dann gibt es einige Teile, weniger, deutlich weniger als von Flo, aber einige Teile des Romans, die aus Sophias Sicht geschrieben sind, wo wir also mehr über Sophia und ihre Geschichte, ihre Gedanken erfahren. Und dieser Teil wiederum ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Das fand ich ganz spannend als Perspektivenmischung.
Und dann gibt es noch Rückblicke, die immer eine extra Überschrift haben. Zum Beispiel der Narr. Und das sind alles Tarotkarten.
Mhm. Ja, also da kann man sich auch nochmal reinfuchsen und da der tieferen Bedeutung dann dieser Rückblicke auf den Grund gehen. Es geht sowieso viel um Mystik, um Spiritualität, um Astrologie, um Tarotkarten etc. Also dieses Hellsehen, was Sophia da hat und auch diese Rolle als Hellseherin für die Insel, die sie sehr auch unter Druck setzt, so ein bisschen, die sie einfach geerbt hat, das wird schon sehr klar. Und damit sind wir so ein bisschen bei der Rolle, die dieser Urlaubsort spielt. Das hatten wir gerade eben schon angedeutet am Ende der Besprechung von Weißer Sommer. In Träume aus Salz ist diese Insel natürlich ein krass bedeutungsvoller Ort, der aber aktiver wird, finde ich. Der wird ja wie so ein Katalysator für die Gefühle von Flo. Und sie erklärt sich das so ein bisschen damit, dass da zum einen irgendwie ganz viel aufgewühlt wird, diese Träume, die sie hat, also dass da viel auch so Mystisches vielleicht wirkt oder viel, viel Tiefes, viel Spirituelles wirkt. Und dann halt eben auch liegt eine Erklärung auch ein bisschen in der Begegnung mit Sophia natürlich. Und diese beiden Frauen, die haben so eine ganz spezielle Anziehungskraft aufeinander, finde ich, wird am Anfang schon klar.
Ja, auch so ein bisschen so, als wären die sich irgendwo schon mal begegnet, ne?
Ja.
Aber sie werden ja nicht so richtig zu Freundinnen.
Nee, und man hat auch das Gefühl, weder sie, die beiden, noch wir uns dann als Leserinnen, die darüber lesen, können sich so richtig erklären, was das so ist zwischen den beiden. Oder ging dir das auch so?
Es ging mir auch so. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass die vielleicht auch so eine romantische Verbindung zueinander spüren. Dann, ob Flo in Sophia auch einen Teil ihrer Schwester Nadine sieht, also dass sie sich vielleicht einfach nach so einer intensiven Verbindung sehnt, die sie eben nicht mehr zu ihrer Schwester Nadine hat. Zwischendurch hatte ich auch das Gefühl, als sei Sophia gar nicht echt, also als würde sie immer nur so in diese Geschichte geworfen werden.
Eben als Katalysator, ne? Aber gut, ja. Aber es erleben ja beide, also ja. Matti erlebt ja auch Sophia und das ist schon konkret, aber es wäre auch interessant nochmal, ne? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so durch Sophia auch diese Insel nochmal so wirkt. Also Sophia ist wie ein bisschen die Vertreterin der Insel, die da so in die Beziehung der beiden bricht und das vielleicht noch nicht mal, nee, das ist vielleicht zu drastisch, aber sie hat auf jeden Fall eine riesengroße Wirkung auf Flo und damit auf die Beziehung. Also anders als in Weißer Sommer kommt hier ein ganz frisch verliebtes Paar an. Die sind so, es wird klar, seit 6, 7 Monaten ungefähr zusammen. Die sind noch komplett in der Honeymoon-Phase und wollen eigentlich diesen Urlaub, um einfach mal 24/7 miteinander zu verbringen und ganz intensiv so ihre Paarzeit erleben zu können. Und da kommt dann irgendwie dann doch, so schön und so idyllisch wie das ist, zumindest für Flo, diese bisschen magische Ausstrahlung der Insel, der ganz viel in ihr hochholt. Ne? Dazwischen, nicht dazwischen, aber es bringt was in Bewegung auf jeden Fall. Und es ist in dem Fall halt eben Flo, bei der wirklich klar wird plötzlich, oh, sie hat vielleicht sogar auch ein Geheimnis, das sie mit sich herumträgt und dass
eins
der Beziehung gefährlich werden könnte.
Ja.
Ne?
Ja, und so ein bisschen ist Sophia ja auch eine, die es so entlarvt. Also die dann Flo ja auch zu Entscheidungen, ich will nicht sagen drängt, aber ich glaube, ohne Sophia würde Flo nicht am Ende des Urlaubs bestimmte Entscheidungen treffen.
Ja, da sind wir ganz eindeutig an dem Punkt, wo ich finde, dass Träume aus Salz absolut eine Liebesgeschichte sind und eine wunderschöne Liebesgeschichte auch. Also ich finde die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Matti und Flo, die lebt so durch das, was sie erleben, durch das, worauf sie sich einlassen zusammen, dass sie ähnliche Dinge mögen und auch ähnliche Dinge machen im Urlaub. So, das ist ja, finde ich, immer ganz wichtig, ne? Dass man feststellt, okay, einen erfüllenden Urlaubstag, den stellen wir uns auf jeden Fall ähnlich vor. Das ist echt, ne, eine Herausforderung manchmal im Sommer so. Ist man aktiv oder eher nicht? Der eine möchte liegen und lesen, der andere am liebsten die ganze Zeit im Meer schwimmen und so. Also da muss man schon irgendwie zusammenkommen und das ist bei denen absolut der Fall. Und es zeigt aber auch, wie sehr dann Familie und die eigene Familiengeschichte doch immer wieder reinspielt in Beziehungen und so. Und auch wie man Beziehungen führt und führen kann auch ein Stück weit.
Und dass man auch einfach ehrlich sein muss.
Ja, obwohl das würde ich Flo nicht vorwerfen. Ich finde, es wird wirklich gut klar, was das für ein Trauma ist, was da passiert ist. Ich finde diese Rückblicke, ihre Eltern trennen sich irgendwann und danach passieren wirklich irgendwie ganz, ganz schwierige Sachen, auch zwischen ihr und ihrer Schwester und dass das ein richtiges Trauma ist und dass sie da ganz zerrissen ist und dass sie da aber auch schon ganz doll an sich gearbeitet hat, sie erzählt von Therapie etc., das wird, finde ich, wirklich gut klar und ich konnte doll mitfühlen, dass das nichts ist, was sie da irgendwie mit Absicht nicht erzählt, sondern dass das eher was ist, worüber sie auch nur ganz schwer sprechen kann und was doch so doll in ihr selbst arbeitet, dass sie vielleicht gar nicht richtig weiß, wie sie darüber sprechen soll, selbst mit einer Vertrauensperson wie Matti in dem Fall.
Ja, vor allen Dingen, weil so wie sie lebt und das, was sie ihm erzählt, das ist ja ihre Realität.
Die Realität, die sie sich wünscht und mit der sie gut umgehen kann,
genau,
die sie sich
gebaut
hat.
Hat. Mhm,
ja,
genau.
Ja.
Nichtsdestotrotz möchte natürlich Matti the whole picture von ihr haben. Und
klar, ja. Und es steht ja auch dem Vorwärtskommen ihrer Beziehung im Weg. Also genau. Zum Beispiel der erste Streitpunkt, in Anführungsstrichen, den sie ein bisschen haben, ist die Frage, warum denn Alma Matti nicht ihrer Mutter vorstellt. Und einfach diese Geschichte zeigt ganz krass, finde ich, wie die Familienkonstellation, in der wir aufwachsen, wie die unsere späteren Beziehungen auch prägt, auf die eine oder andere Weise. Und ich finde es spannend, weil wir haben ja sozusagen in dem Roman durch diese drei verschiedenen Perspektiven fast vier verschiedene Familienkonstellationen, aus denen man hervorgeht. Also wir haben Flo, die als Scheidungskind da steht und eine schmerzhafte Trennung ihrer Eltern mitbekommen hat. Wir haben Sophia, deren Mutter sie auch verlassen hat oder immer wieder auf Weltreise geht und deren Eltern auch getrennt sind und die bei ihrem Vater auf der Insel geblieben ist. Wir haben Matti, dessen Vater gestorben ist und der aber ein gutes, offenes, schönes Verhältnis zu seiner Mutter hat und pflegt und die zum Beispiel auch die Problematik überwunden haben, dass die Mutter im ersten Moment enttäuscht war, dass er ausgewandert ist nach Europa und nicht mehr in Amerika lebt. Und ich finde, wir haben zum Beispiel auch Nadine als Schwester, die, obwohl sie in der gleichen Familienkonstellation aufwächst wie Flo, eine ganz andere Familienkonstellation erlebt und durch eine ganz andere geprägt wird. Also das sind ganz viele spannende familiäre Aspekte auch da drin.
Und ähnlich auch zu Weißer Sommer, denn da gibt es ja auch die Mutter, die einfach geht.
Ja, und das schwierige Verhältnis von Alma zu den Eltern, also der Figur in Weißer Sommer. Ja, total spannend. Und aber wie diese Muster dann so weiterleben oder wie viel Kraft es kostet, sich aus ihnen herauszuwinden oder sie erst zu erkennen und ja, auch was das mit einer Schwesternbeziehung macht zum Beispiel, das wird wirklich eindrucksvoll klar im Laufe von Träume aus Salz als Subplot irgendwie nochmal, oder? Als bedeutender Subplot.
Ich würde hier schon meine Vergleichsfrage an dich stellen. Und zwar, welches Paar, also Flo und Matti oder Alma und Theo, hat dich denn mehr berührt, mitgerissen beim Lesen? Also welchem Paar fühlst du dich vielleicht auch näher beim Lesen?
Oh, Hella, eieiei. Es fällt mir schwer. Aber ich würde jetzt spontan sagen, Theo und Alma in Weißer Sommer, weil wir da einfach den Zeitraum von 5 Jahren haben und auch nochmal die Komplexität von 5 Jahren. Und ja, dem, was da alles passieren kann. Und ich hätte super gerne auch noch Flo und Matti durch die nächsten 4,5 Jahre begleitet und dann wäre das mit Sicherheit ein ähnlicher Effekt gewesen. Aber hier würde ich es jetzt einfach mal an dem Handlungszeitraum festmachen und die Zeit, die wir mit diesem Paar verbringen quasi. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Hella. Wohin geht die nächste Reise nach der Lektüre von welchem Buch? Also welches Buch hat dich eher inspiriert, an einen bestimmten Ort zu fahren? Weißer Sommer? Und es geht nach Frankreich in ein schönes altes Ferienhaus mit Pool oder Träume aus Salz und es geht auf eine kleine griechische, sehr einfache Insel.
Da ich in Griechenland auf einer kleinen, recht einfachen Insel schon mal war, aber noch nie in Frankreich richtig Urlaub gemacht habe, außer Paris und das war ja ein Städtetrip. Und ich eigentlich dieses Jahr auch schon in die Ecke von Marseille wollte, Frankreich.
Ah,
ja.
Sehr schön.
Ich brauche aber nicht so eine große Villa.
Ja.
Ja, eher so cozy. Ja. So ein cozy Häuschen. Unbedingt, das muss ich nächstes Jahr unbedingt machen.
Ja, siehst du, haben wir doch schon da Inspiration mitgenommen. Ich finde, liebe Hella, das waren 2 Romane, die an wunderschönen Orten spielen, aber gleichzeitig eben auch zeigen, was so Urlaub als Mikrokosmos alles verändern und auch beeinflussen kann. Und das war eine ganz tolle Sommerlektüre, beide Romane. Für alle, die trotzdem auch emotionalen Tiefgang suchen und Paardynamiken beobachten wollen und mitleiden und mitlieben wollen.
Und aus dem Sommer in diesen beiden Büchern nehmen wir euch mit in unseren Sommer, denn wir machen keine Sommerpause, sondern haben etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet.
Ja, wir finden, Sommerzeit ist Lesezeit und durch diese Zeit wollen wir euch natürlich nicht ohne Sommerlesetipps gehen lassen. Wir starten kommende Woche unser Sommerspecial Sommerbücher und im ersten Teil feiern wir das Taschenbuch klassische Urlaubslektüre, weil schön leicht, leichter als ein Hardcover und günstiger als ein Hardcover, perfekt für den Strand zum Einpacken in den Koffer und wir erzählen euch, welche 6 Romane, die wir hier schon besprochen haben, denn jetzt neu als Taschenbücher sind und die ihr super für den Urlaub einpacken könnt, aber das war nur eine von insgesamt 5 Sommerbüchern Folgen.
Genau, es geht in den anderen Folgen zum Beispiel darum, welche Bücher denn in unseren Koffer kommen, wenn wir verreisen im Urlaub, denn auch das tun wir noch. Oder welche 6 Strandbücher wir als unsere Top-Bücher auserkoren haben von allen Büchern, die wir bisher gelesen haben. Und das müssen so um und bei 170 Bücher sein. Genau, dann geht es natürlich auch um Spannung im Urlaub, denn Krimis und Thriller sind das Genre, wozu die meisten von euch greifen, wenn es um Bücher für den Urlaub geht. Und wir werden auch noch mal ein paar Promis zu Wort kommen lassen, was die denn so lesen.
Uiuiui, spannendes Sommerprogramm, das wir da haben. Jede Menge Lesetipps. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt und auch nicht unsere Mittwochslesetipps, die gibt es natürlich auch den ganzen Sommer hindurch, in denen Autorinnen und Autoren ihre Lieblingslektüren empfehlen, dann abonniert Seitenweise Glück, folgt Seitenweise Glück da, wo ihr Podcasts hört, dann verpasst ihr keine einzige unserer schönen Einblicke in die Literatur und die Welt der Bücher.
Ihr könnt auch zwischendurch mal auf dem Instagram-Kanal von Bild der Frau vorbei surfen. Da melden wir uns auch regelmäßig zu Wort und erzählen, worum es in der aktuellen Folge gerade geht.
Und ihr könnt natürlich auch jederzeit uns schreiben mit Sommer, Lese Wünschen mit Sommerlesetipps oder ähnlichem an buchclub@bildderfrau.de, nicht nur, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Und wenn ihr schon mal bei uns seid, dann bewertet doch Seitenweise Glück total gerne. Das hilft uns sehr, sichtbar zu bleiben und weiter Leseliebe so feiern zu können, wie wir das machen.
Und das tun wir den ganzen Sommer lang. Wir freuen uns drauf.
Auf jeden Fall. So schön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns in unserer nächsten Sommerbücherfolge.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.